Uhr erläuterte am fünften Morgen, dass zur gegebenen Zeit die hohe Schöpfungsreife käme. Nun erkennt ihr es und seid bereit, das Licht aufzugeben. Dadurch wird die böse Lossagung ihrer Kraft beraubt. Im ersten kleinen Vorraum, der Jüngling deutet auf die Halle, erhält jeder nochmals eine Stärkung der Barmherzigkeit als Wegzehrung. In der Halle werdet ihr vom Licht geschieden und sollt nicht wehmütig rückwärts sehen. Darum heißt die Halle Merhatom, in Klammer Lossagung, weil mit dem Austritt aus ihr über den zweiten Vorraum euer lichtloser Pfad beginnt. Von da ab führt er direkt zur armen Tiefe. Damit habt ihr das Wesentlichste aus dem Zwischenreich erfasst. Der Aufbau der äußeren Stationen erfordert seine Zeit, die entsprechend der Ordnungshaltung des lichtlosen Schöpfungsteiles nötig ist. Ihr habt jetzt in der Belehrung den Verbindungsweg vom Lichtzentrum zur Falltiefe erlebt. Was nun geschieht, ist praktisch die Straße der Trennung. Denn es wird niemand über dieses Zwischenreich aus der Finsternis ins Licht gelangen, wenn er nicht unter weiteren schweren Opfern respektiv ernstem Aufgeben seiner Fallwidersetzlichkeit Stufe für Stufe aufwärts klimmt. Urs Kinder können sie schnell durcheilen, wenn sie in der Materie, das Licht erkennend, so gut wie möglich dienstbar sind. Wir wollen einmal einen Weg probieren. Dann könnt ihr mit euren Scharen einen Werdegang erproben. Kein Lichtkind wird unwissend weggelassen. Also überprüfe ich mit euch den Weg. Jedem steht es frei, ein Opfernder oder ein Schutzbegleiter zu werden. Mit letzterem ist gleichfalls die Werkkindschaft zu erzielen. Wir wählen einen, der, auf dem Rückweg sich befindend, zu uns auf die Hagama kommt. Raphael, willst du dienen? Sei unbesorgt, du bleibst mit Ur verbunden. Ja, ich tue kund, dass ich, wie ihr mich seht, der Schuldträger, Mittler und Erlöser werde. Ich selber führe dich, Raphael, an meiner rechten Hand. Das ist zugleich Symbol, dass meine Hand alle Urkinder hält, auch wenn die Finsternis sie zu beherrschen und an sich zu reißen sucht. Willst du, Raphael? Alle schauen den so sehr geliebten Fürsten an. Es ist ja nicht nur eine Probe. Es ist schon ein Entscheid. Darum fragt Raphael. Ist's so, o Opfersohn, wie ich wirklich gehen muss? Nein, mein Raphael. Denn wenn vornehmlich ihr Ersten niedersteigt, werdet ihr viel Licht mitnehmen. Viele frei zu lösende Substanzen tragt ihr daher heim. Jetzt wird euch eher ein verfehlter Pfad gezeigt, dass ihr alles überschauen lernt. Raphael sieht im Geist zum Heiligtum auf. Ach, seine Sehnsucht brennt. Da selbst sein zu dürfen, vor Urs heiligem Angesicht. Als er aber in des Jünglings Augen blickt, liest er mehr darin, als ihm die erfüllte Sehnsucht schenken könnte. Da streckt er seine Hände aus und bittet: Führe mich, heiliger Urliebesohn, und lege auf mich so viel von deiner Opferlast, wie ich tragen kann. Das ist Bekenntnis. Alle fallen nieder. Der Jüngling segnet Raphael, drückt ihn an seine Brust, und für Augenblicke sieht der Fürst in Urs hehre Augen. Zutiefst erschüttert presst er sein Gesicht an des Jünglings Herz und weiß nicht mehr, dass er, Raphael, der gewaltige Cherub, eine lohe Fackel am erhabenen Stuhle ist. Sogar sein Äußeres ist umwandelt. Wie ein Fremdling steht er da und geht einen armen Weg. Das Zurück gestaltet sich so schwer, dass es die ersten bangen schaudert. Das Probekind kennt Gott dem Namen nach, dass er ein Vater sei, und es hat nach ihm gewisse Sehnsucht. Von Sünden noch behaftet und unrein an der Welten Seele, so betritt es die Halle Merhatom. O weh, wie viel Stufen hat auf einmal diese Stätte. Alle staunen. Sie sahen diese Unterschiede vordem nicht. Auf jeder Stufe ist eine spezielle Sünde abzulegen. Nichts weiß es vom Besitz der Urkindschaft. Es wird aber hier belehrt, diese zu erringen, die es wohl durch den Erdenweg verdiente, jedoch nicht besitzt. Erdenweg? Was ist das? Jetzt darf das heimgekehrte Kind erzählen. Und so genau schildert es das Leben auf den noch ungeborenen Planeten, als habe es wirklich dort gelebt. Die Ersten helfen eifrig dem Erdenkind durch alle Sonnenstufen bis zur Halle Jechahal. In heiliger Feier wird es befragt, ob es wieder heimkehren möchte, nachdem es in der Halle Merhatom sich im umgekehrten Sinn von der Materie befreite und die inhaltsschwere Himmelsleiter aufwärts ging. Auf sein Ja, voll inbrünstiger Sehnsucht ausgerufen, steht urplötzlich wieder da, der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige. Er segnet das heimgekehrte Kind und gibt ihm die erkämpfte zweite oder Werkkindschaft. Dabei erklärt er, dass der Sphäre der Wächter, Symbol der vier Wesenheit, durch die Treue der vier ersten Sadhana-Kinder sehr große Hilfskräfte zuflössen, wie freilich erstrangig durch die Fürsten, was auch raumgemäß wirkend werden muss, indem Raphael wieder wird was er war, sogar mit seinem Kreuzzeichen auf der Brust, ist Ur davon gegangen. Sie spüren, das muss also sein. Sie können ihren Geistweg selber gehen, weil sie in der Grundordnung gerecht gehandelt haben. Des schweren Wegen, ihnen nun bekannt, bilden sie vier Gruppen von den Kindern, die bis zur fünften, die in der sechsten, siebenten und von der achten Tagesstunde an geboren worden sind. Jedes Mal erleichtern sie die Probe. Die Ersten, die die Kleinen so umsorgen, merken, wie Ur deren Wege gnadenvoll umhüllt. Oh, wie danken sie ihm da, der immer mehr ihres Lebens höchster Inhalt wird. Mit Lob, Preis und Anbetung treten sie nach dieser Arbeit ins Allerheiligste ein und bitten. Ewig heiliger Ur, Schöpfer, Priester, Gott und Vater, in dieser Zubereitungszeit, die bald vorüber ist, sei dir unser Dank für deine große Güte dargebracht. In Anbetung deines hehren Namens. Die böse Dunkelheit breitet sich weit aus, und das erste Kind ist wieder dich. Du aber gibst die Ewigkeit der Liebe als Sühnesohn dahin und bist es selbst, der das nie messbare Schöpfungsopfer auf sich nimmt. O heiliger Ur, wenn nicht mehr abzuwenden, so beginne mit der zwölften Stunde. Setze vier Stunden an, deiner hocherhabenen vier Wesenheit entsprechend, in welchen das Erlösungswerk geschehen kann. Du bist bereit, dein Weg ist gesetzt, dein Ziel ruht in deinem wunderbaren Herzen. Und den Schöpfungsabend kannst du jetzt schon wie erfüllt zu deiner nächtlich feierlichen Quelle tragen. Doch auch wir, o guter Gott, sind bereit. Wir überlassen unseren Weg, unser Ziel und unseren Schöpfungsabend deinen Gnadenhänden. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Dich rufen wir zu uns herbei. Dich bitten wir, bleibe bei uns als unser Ur-Emmanuel. Der bin ich, der bleibe ich. Ertönt es aus der weißen Wolke, in der im verklärten Glanz der wundersame Jüngling sichtbar wird. Eure wohlgetane Arbeit segne ich. Nun verstehet ihr die Lehre von den Seelenteilen. Was Raphael als Prüfkind von Merhatom bis Jechahal erlebte, entsprach dem zweiten Teil, die dem Falle abgerungenen Substanzen, die der Gestalt zurückzubringen sind. Der löse Rückweg betrifft nicht euren Geist. der immer mit dem Licht verbunden ist. Auch der Seelenkörper, meinem Gottestum entsprungen, bedarf dessen für sich selber nicht, denn ihm wird sein Lichtanteil bewahrt. Aber euer Seelenwesen hat die Materie aufzunehmen. Personhafte Substanzen kommen nicht in Frage, sondern deren Träger sind durch euren Weg zur eigenen Erkenntnis anzuregen. Ihr sollt die Kräfte des Gestürzten miterlösen. Jedes Wesen behält sein Leben, auch die von Luzifer widerrechtlich geschaffenen, für die er keine andere Kraftsubstanz verwenden konnte, zwar durch seinen Fall verwandelt, als sie aus mir dem Tagewerk zugeflossen war. Seine widerrechtlich benutzte Kraft braucht die Befreiung, weil sonach zu seinen Gunsten er leichter zur Einsicht hinzuleiten ist. Auch Sadhanas Geist ist nicht von mir gelöst. Verkapselt liegt er im luziferischen Leben, das nicht eingeengt werden darf, soll Sadhana nicht aufhören zu existieren. Mit dem ihr belassenen Kraftseelenteil sagte sie sich los und betreibt, wenn auch völlig ungewollt, ihre eigene luziferische Wiederauflösung. Am vierten Abend erkanntet ihr Fürsten die Bedeutung des von euch und Sadhana mit unterzeichneten Urtestaments, wenn die Verknüpfung dessen mit einem Abweg auch nicht ersichtlich war. Jetzt füge ich hinzu, dass die Seelenteile den Waagschalen entsprechen und ich, ob eurer Liebe, das Kreuz als Mahnmal des Opferträgers eurer Lichtseele beistelle. Drückt die Schuld die eine Schale nieder, als könnte nichts euren Ausgleich bringen, so versichere ich euch. Das Kreuz, euch beigegeben, gleicht die Waage aus und wird samt eurem Mitopfertum derart schwer, dass es die durch Schöpfungsschuld niedergedrückte Schale zur Höhe gehen lässt. Eure eigene Materieschuld wird ein leichtes, euer Mitopfer ein schweres Gewicht erhalten. Beim Gefallenen jedoch ist durch eine Wiedergutmachung der Ausgleich herzustellen. Gewichte sind Kreuz und Abfall, Opfer und reuevolle Buße. Raphael ging im Vorsymbol meiner Opferliebe einen Probeweg, dessen Sinn nicht gleich erkenntlich war. Denket an die vierte Tagesstunde, wo er im Auftrag brachte, was ich zu gleicher Zeit auf der Atarois Sadhana und ihren Kindern offenbarte. Ihr wisst, dass das dritte Element, Erde, im Licht die tatsächliche Substanz verwirklicht. In gleicher Hinsicht das dritte Tat-Urjahr, weil sich das alles im dritten, gewaltigen Urzyklus der Tat ereignet. Auch im Hinblick meiner dritten Wesenheit, Gott. Nicht ohne tiefsinnigen Zusammenhang sind der fünfte und sechste Schöpfungstag in Vereinigung meinem Gottherzteil gewidmet, in denen Geduld und Liebe mit Kelch und Kreuz die Herrschaft haben. Unter diesem Strahlenfluss wird euch mein Gottprinzip vermittelt, soweit ihr es erfassen könnt. Die auch äußerlich tatsächliche Darstellung alles Gegebenen ergänzt euch das Schöpfungsbild. Durch den Fall hat Sadhana ihren Werkanteil geistiger Tatsächlichkeit zu einem willkürlichen gestempelt, der mit der Uressenz und deren substanziellen Verkörperung in einen fast unausgleichbaren Widerspruch geraten ist. So ist mein Lebensfeuer, das die Gefallenen von dannen trieb, für sie zum verzehrenden Brand geworden. Das Urfeuer umwandelte zufolge alleiniger Inanspruchnahme des zweiten Fundamentsgesetzes das Essenz-Substantielle des einen Werkdrittels in eine verdichtete äußere Erscheinungsform, in die Materie, in welcher allgemein die geheim vorhandenen geistigen Kraftsubstanzen wieder göttlich ausgenutzt werden. Das wirkt sich notgedrungen in der Materie auf allen Gebieten aus. Vom zweiten Werkelement Wasser, dem Sinnbild meines Priestertums, im Zeichen der Weisheit und des Ernstes, ist ebenfalls ein Drittel Materie geworden, die Gefallenen überflutend. Doch wird solche Flut da kaum Belebung, eher Untergang bewirken. Ja, Feuer und Wasser, zumal werden materiell stark gegensätzlich sein. Daran wird jeder Inkarnierte, besonders ihr vom Licht, erkennen, dass die Elemente ursprünglich reine Segensquellen waren, alles durchglutend und belebend. Der fluchwürdige Gegensatz ist einzig eine Abfallfolge, die sofort ihre Aufhebung erfährt, sobald es keinen Fall mehr gibt, also wenn alle Lebenssubstanzen aus ihrer Verdichtung zur Geistigkeit des Lichts zurückgetragen sind. Auch die Elemente Erde und Luft bilden jenen entsetzlichen Kontrast, der den Gefallenen die Schwere ihres Sturzes auf die Seelen bürdet. Gerade Erde wird sich, einen Tod bringend, auf die Materie lastend legen. In diese haben Feuer und Wasser durch die vier bestimmenden Eigenschaften die unpersönlichen Kräfte Luzifers gebannt, woheraus sie durch des Lichtes Opfer wieder auszulösen sind. Ihr fragt, ob Luzifer noch Kraft zum Widerpart geblieben und ob es nicht besser sei, auch die persönlichen Potenzen in die Materie einzubannen, wodurch offensichtlich ihm ein weiterer Absturz zu ersparen wäre. Meine Ersten, Euer Wunsch entspringt der Fähigkeit, diesen Tag mit zu vollenden. Er ist ein starker Helfer und guter Grenzwächter, der eines Teils als Kluft die Materie vom Geistigen streng scheidet, andern Teils als Brücke eine Rückkehr bietet, sobald die Opferliebe von der Materie bewusst beansprucht wird. Das kann nicht sofort und mit bloßem Machteinfluss geschehen, sonst müssten meine Bedingungen allein bestimmen und die Freiheit wäre eine bare Illusion. Soll das geschehen? Nein, ihr erkennt die Unmöglichkeit solcher Waltung. Damit würden alle Kinder, auch ihr, auf die Stufe nur Geschöpfe rückwärts sinken. Leer würde da mein Himmel sein, die seligen Gefilde, mein Heiligtum und leer mein Herz. Sollte mir, eurem ewigen Gott, von dem ihr jetzt noch wisset, dass er Ur, der ewig Heilige ist, nicht eine meinem Urwesen angepasste Straße möglich sein, auf der beide Fundamente sich auch hierin ergänzen lassen? Ihr bestätigt es. Denn mein Uranbild in euch beweist euch dieses selbst. Ja, es wird im tiefsten Grunde in euch haften bleiben, selbst wenn die Materie das Anbild bis fast zur Unkenntlichkeit verdeckt. Doch wie mein Bild, so ist auch die schöne Erkenntnis euch ein Born, das mir alles möglich ist, was zugunsten meiner Kindschöpfung aufgerichtet werden kann. Darum bleiben die Materie gewordenen Kraftsubstanzen Luzifer belassen, denn würde, wie gesagt, das zweite Grundgesetz illusorisch, so senke das freibewusste Kindsein in die Urtiefe meines geheimen Lebenszeitraumes zurück, in welchem es kein freies Dasein gibt. Wieder wäre ich dann alleinig Ur und keine Offenbarungsform, weder der für Wesenheit noch sonst wie entsprechend, käme in Betracht. Ich habe aber einen wunderbaren Urzyklus der Tat auf das innere und das äußere Kraftbewusstsein abgestellt, teilte alle Wesenszellen in ihrer Form und Bindung unterschiedlich ein, und zwar so, dass das Essenszelle von jedem Kind zu tragen ist, unlösbar mit ihm verbunden, wie ich alle Grundwesenheiten in mir unauflöslich trage. Hingegen müssen die äußeren Substanzen lösbar sein, ganz gleich, ob sichtbar oder nicht. Es sind jene aus meiner Macht, Kraft, Gewalt und Stärke abgelösten Teile, die ich zur Bildung und Bindung aller Urzyklen benötige und den Einzelwerken zur freien Inbesitznahme überließ. Das bedeutet, ich habe sie sowohl zum Aufbau der unfreien Sichtbarkeit verwendet, als auch große Teile davon den Geschöpfen anvertraut, die sie als ihr Eigentum betrachten und zufolge dessen Teil Geister, Seelenwesen und darüber hinaus Kinder werden konnten. Wie ich mir aus meiner Zweiteilung den einen Teil persönlich vorbehalte, dem ganz ersichtlich die Bedingungen entsteigen, den andern Teil, wohl in persönlicher Verwahrung, zur jeweiligen Darstellung meiner Gedanken, Worte und Taten verwende. Genauso geschieht es mit jedem Kind, auch wenn es die erste Freiheitsprobe nicht bestanden hat. Der eine Teil dient zur inneren Gestaltung, mit dem anderen könnt ihr nach gegebenen Gesetzen selber schaffen. Die inneren Essenzsubstanzen als die ursprünglichen bleiben auch dem Gefallenen zu eigen. Sie dürfen ihm nach keinem Fundamente hin genommen werden. Diese sind von ihm zurückzutragen, denn so bringt er sich selbst zurück. Von dieser nötigen Wiedergutmachung befreit ihn nicht einmal der Opfersohn. Der bietet ihm in Hinsicht dessen allerdings die Hand, ohne welche es für den Verirrten freilich keine Rückkehr gäbe. Ergreift er sie, wird ihm die eigene Umkehr sehr erleichtert. Auch ihr Lichtkinder, in die Materie wie Samenkörner eingesenkt, müsst euch auf einem Entsprechungswege selber wieder bringen. Anders verhält es sich mit dem zweiten Teil der Substanzen, die das äußere Prinzip in Wort und Werk verkörpern. Dass diese unabhängig von beiden Fundamentsträgern vom Geschöpf zu lösen sind, beweisen die durch euch geschaffenen Werke, wie auch meine Werke unabhängig von meiner sichtbaren Persönlichkeit geworden sind und ihr Dasein behalten, obwohl ich vorübergehend unsichtbar geworden bin. In meinen Werken könnt ihr meine Urheit immer schauen. Ihr Fürsten habt in jeder Frühe der euch gegebenen Schöpfungstage euer Werk getan. Wohl habt ihr die Fähigkeit und schöpferische Kraft von mir. Dennoch sind durch euer Tun Gedanke und Wort gestaltet worden. Vom Inneren gelöst, stelltet ihr die Taten in das Äußere des Raumes und der Zeit. Da das den Schöpfungsprinzipien einzureihen war, darüber hinaus diesen überhaupt entsprach, geschah die Loslösung zwecks äußerer Gestaltung in Hinsicht einer Schöpfung überhaupt. Es erfolgte keine innere Trennung. Werden Werke jedoch wieder das Schöpfungsziel getätigt, tritt mit der Veräußerung auch eine innere Lösung ein, und das geschah beim Kindesfall. Vorwiegend wurden die Bedingungen des Gottprinzips betroffen, weshalb dessen Eigenschaften Geduld und Liebe und das ihnen verbundene Element Erde besonders zu behüten sind. Was das Entziehen aus der werdenden Materie mit sich bringt. Doch nicht Geduld und Liebe werden da entzogen. Oh nein! Bloß die Gefallenen werden ihrer bar, weil Luzifer sich im Raum und Zeitbereich dieser Eigenschaften von Gott löste. Seine Wesen werden sich Geduld und lieblos gegenseitig unterdrücken, obwohl ihr diese wie auch die anderen Eigenschaften als Lichter in der armen Grube leuchten lassen werdet. Es tritt anstelle der universellen Essenz Erde eine materielle Substanz, die in geblendeter Erkenntnis als Wirklichkeit betrachtet wird, zumal Luzifer die Sicht über das rein Geistige verloren ging. Das wird dort abstrakt, während alle vorübergehenden Erscheinungsformen als Tatsache gelten, von deren ewiger Dauer die Materiellen ebenso überzeugt sein werden wie von der ihnen überlassenen Kraft. Diese Hauptsubstanzen werden, einflusslos vom Willen Luzifers, sich nach und nach zu allerlei verdichten. Glaubt aber nicht, dass dies durch meine Macht geschieht. Nein. Das Notopfer darf er sich verlangen, im Voraus jene Bedingungen eingehalten zu sehen, die es nötig werden ließen und deren Ziel die Schöpfung garantiert. Und da auch Luzifer weiteres zu schaffen sich bemüht, so ergänzen sich hier ohne jeden Zwang beide Willensimpulse. Und es wird, was werden soll. Mein Element Erde, in Klammer, Erde gleich in der Entschlüsselung stets Tatsache, entspricht der gestaltenden Gewalt. Des Falles wegen schuf die Gewalt also eine Materie Erde, in welcher Luzifers äußere Kraftsubstanzen als halbbewusste und unbewusste Lebensformen festgehalten werden. Diese Erde umfasst einen großen Teil, eine Art Hülsenglobe, deren Form jener des Gefallenen gleicht. Es wird in ihr aber auch zu zwei anderen Erden kommen. Wird miterlösend durch euch dieser Großerdenraum meinem Heim für Werk eingereiht, so wird der Opfersohn als Gegenstück die personhafte Sadhana der Vollerlösung anheimgeben. Nimmt sie diese an, so werden einst sogar die Schlacken der Gesamtmaterie wieder rein geistiges Gut. Ihr fragt besorgt, ob ihr die Erdraummasse wirklich miterlösen könnt. O ihr Ersten, das ist nicht allzu schwer, denn der weitaus größte Teil davon sind die von meiner Urmacht nicht zu trennenden Potenzen. Ihr habt auf der Hagama die Halle Merhatom errichten helfen. In dieser sind des großmächtigen Berges Mahapatra innere Substanzen zur Darstellung gelangt. Die äußerlichen aber sind durch Geduld und Liebe in die Materie eingestreut und manches Heilige mehr, sonst würde die Materie zur unlösbaren Härte. Das Eingestreute bedarf der Erlösung nicht. Es geht mit den zu befreienden Potenzen von selbst zurück. Wäre es anders, würde zu freier Rückholung der Vollmaterie fast ein Großwerk, in Klammer Schöpfungsmonat, benötigt. Die Hilfssubstanzen sind geliehenes Gut, mit dem Luzifer nicht machen kann, was ihm beliebt. Es geht werkgemäß außerhalb der Erlösung dahin ein, von woher es stammt. Der Schlussteil der Erlösung beginnt, wenn in der kindgeformten Hülsenglobe die letzte Lösewelt entsteht. Die Hilfssubstanzen sind dazu bestimmt, den Erscheinungsformen einen gewissen Bestand zu verleihen. Hingegen sind die in der Materie gebannten Kraftsubstanzen der Gefallenen, die auch zu verschiedenen Lebensformen werden, unbedingt der Erlösung unterworfen. Denn diese rief Luzifer zu Wiedergöttlichem hervor, und so gelangen sie aus sich selber niemals zur Lichtsubstanz zurück. Die der Materie geschenkten Lichter werden für die Materie gebannten, leuchtende, lebenspendende Sonnen sein. Und nie werden sie erkennen, auf welch geheimen Wegen von euren Lichtern aus die Strahlung auf sie überfließt, die erst von solchen Lebensspendern aufgenommen und wie eigenes ihren untergeordneten Systemen zuleiten werden. Insgesamt ist das dann ein Schöpfungsmensch. Aber dieses Sinnwort entfällt, sobald es keine Materie mehr gibt. Das Herz des Gefallenen wirkt am meisten auf den Lösewelten von größter Bosheit, Zwietracht, Leid und Tod beherrscht. Kaum auf der ersten Welt wird der bitterste Kampf beendet, und der Unsichtbare wird der härtere als der sich sichtbar Äußernde sein. Ihr sollt das Äußere, den Hauptverstand, bezwingen. Der Sohn, allein das Herz, wird Letzteres durch das Opfer zum Schmelzen gebracht, so kann in diesen Feuerfluss die ganze Letztmaterie einbezogen werden. Noch hat jeder Werkanteil aus meinem Ur-Ich, soweit nur immer möglich, in euch Lichttreuen den gerechten Widerhall gefunden, und aus Geduld und Liebe meines Gottherzteiles wird sogar in härterster Materie ein Widerschein sich finden lassen. Über das eigentliche Wie will ich euch nicht zwangsläufig zur Erkenntnis führen. Das bedeutete euch keine Seligkeit. Es wäre die Vorwegnahme dessen, was erst später großen Reichtumssegen bringen soll. Alles daher zu seiner rechten Zeit. Nun belehrt eure Kinder, die ja die meinen sind, seid getrost. Nie entbehrt ihr meiner Führung, und ich will einen neuen Segen stiften, der eurer Sehnsucht größere Vollendung gibt, als wenn ihr mich stets vollauf sehen könntet. Zwar ist die Sehnsucht eine Last, überlegt ihr aber, dass mir das vor euch Verhüllen euretwegen unendlich schwerer ist, als euch das Nicht-Schauen, so könnet ihr es willig auf euch nehmen. Ich trage das Vierfache von dem, was durch den Fall auf allen Kindern und Geschöpfen lastet. Bleibt ihr dessen eingedenk, dann wird euch jede Last zur leichten Bürde, wie das Opfer es erfordert. Nun gehet hin. Immerdar werden mein Segen und mein Friede mit euch sein. Das Wort ist verklungen, nicht aber in den Stuhlersten verhallt. Zugedeckt sind das hehre Angesicht, die weiße Wolke, der wundersame Jüngling. Doch die hocherhabene Urwesenheit ist in allem Leben wahrzunehmen. Aus den erprobten Kindern sind durch Hingabe an das Schöpfungsopfer, dem Werk verhaftet, selige Geister geworden, die Uhr nicht schauen können. Allein das Göttliche ist nicht ganz verhüllt, im Gegenteil. Die Last der Aufgabe heimst alle guten Früchte der Urkinder ein, denn in Ur ist nichts verloren. In ewiger Verbindung sehen die Freien in sich Ur ungetilgt, hören seine Stimme bald wie Gedanken, bald an ihr Ohr erklingen. Die Liebe vom Kind zum Vater steigert sich, je mehr die Dunkelheit in ihrem Raume tobt und die Freien mit davon betroffen werden. Gewaltig ist deren Anstrengung, eine Gasse zur dämonischen Tiefe anzubahnen. Am Ende der 11. Stunde beteiligen sich die Ersten in der 7. Sonnensphäre gesegnet an der Bildung der Materie. Die Schatten sehen nicht des Lichtes wirken, jene große, das allumfassende, heilende Bahn, auf welcher der Opferträger der Erlöser wird. Die Ersten merken, wie wichtig ihre Arbeit ist. Barmherzigkeit senkt sich mehr und mehr in sie, und Gottes heilige Liebe füllt ihre reinen Seelen bis oben an. Immer größere Kreise zieht die Liebe, denn je mehr sie unter den Lichtgeborenen zur Auswirkung gelangt, umso fester bildet sich der Ring, der die Materie umhegt. Allmählich spürt Luzifer die Hege, doch wie wenig er Michael und dem Brand entweichen konnte, so wenig ist's ihm möglich, die Liebewirkung zu zerstören. Heilsstarke Arme umschlingen den Gestürzten. Der Raummensch, Materie, ist geschaffen. Sonnenartige Gebilde, die ihr Licht vom Reich empfangen und ihren Planetenkreisen spenden, durchziehen ihn. Sinnhaft dem Platz, wo das Herz pulsiert, ist ein Raum gegrenzt. Wo eine Planetarsonne schwebt, bei weitem nicht die größte. Sie steht im Kreuzfeuer einer Doppelstrahlung, der Liebe und der Barmherzigkeit. Und dort trifft sie kreuzweise die Ausstrahlung der 7 Himmelssphären. Diese Sonne gebärt nach und nach 8 Planeten. Das ist Symbol. 8 Kindeinheiten wurden zuerst geboren. Und 8 Urjahre bilden einen Zyklus. Der dritte Planet ist eine Erde. Ein Gnadenspiel zur dritten Wesenheit Gott und dem dritten Geistelement Erde. In diese erste Weltenerde sind Luzifers Herzkräfte eingebannt. Die Fürsten sehend neigen sich vor der Allgewalt der Urbarmherzigkeit. Es spiegelt sich auch hier die dritte Dimension, die Weite. Denn am äußersten Rand des Himmelsraumes hat die Materie sich bilden müssen. Wie die 7 Sonnenringe, durch die Strahlsphären wie Radspeichen laufen, sich wunderbar zusammenfügen, so sehen die Fürsten staunend, sogar in der Materie, urs heiliges Wundertum. Da tragen sie auf reinen Händen das Erkannte in Raum und Zeit hinein. Sie dürfen es als eigenen Erwerb in Anspruch nehmen, und immer seligere Freude kommt über sie. Dem Liebetag sein schönstes Ziel setzen zu helfen. Die materielle Umwandlung des vierten Elements Luft bleibt ihnen aber fast verborgen. Sie sehen wohl an eigenartigen Strahlen der Laut- und Lichtschwingungen die andere Gesetzmäßigkeit, weil aller Lichtzufluss der Veränderung unvermeidbar unterworfen ist. Ja, erst am hochgesegneten Abend wird Ur von der vierten Wesenheit mit ihrem hohen Eigentum und Werk als Schein des 7. Ruhetages das vorausstrahlen lassen. Und in Demut verhüllen sie ihre Augen. Sie greifen nicht nach einer Frucht, deren Reife erst noch kommt. Die Vaterwesenheit wird jetzt mehr innergeistmäßig erscheinlich, wird jedoch von Ur in Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut unter die Strahlung seines Opfers gestellt. Darum fließt auch aus der vierten Herzkammer ein unvorstellbar reicher Vatersegen über alle Kinder hin. Das Gefühl erfassend, steigen ihre Herzen himmelhoch in Lob, Dank, Preis und Anbetung. Die 11. Stunde ist beendet und vollgerüttelt ist ihr Maß an segensvollen Gaben. Mit Beginn der 12. Stunde kehren die 4 Stuhlgruppen vom Arbeitsfelde heim. Sie gehen durch das Zwischenreich. Die Fürsten setzen aus ihrer Rechtskraft dort die Wächter als Sphärenleiter ein. Geht einer von ihnen zur Materie, so tritt an dessen Stelle ein Ältester, wie auch die Befehlsengel als jeweilige Vertreter unter ihnen allen gelten. Gott belobt das Tun der Fürsten. Die Wächter, Satanas Kinder, können zwar nur mit Aufbietung aller Kraft, aber segensreich die Brücke halten. Gerade ihre Liebe ist ein fester Pfeiler, der die Lasten trägt, die als Schöpfungsschuld über diesen Steg getragen werden. In der Halle Merhatom, auf der Hagama, sammeln sie noch einmal ein, was ihren Abweg reich und sicher macht. Der Erste aus dem Licht löst sein Gelübde, in Klammer Psalm 50, 14, ein. In allen Gefilden spürt man daraus den gewaltigen Einfluss. Jedes Lichtkind möchte gern sein Herz dem Liebefürsten geben, als Kraft für ihn, als Demutsfreudigkeit für Ur, als erbarmendes Geschenk für die Gefallenen. Am Heiligtum öffnet sich die dritte Pforte. Raphael betritt den roten Teppich. In lautloser Feierlichkeit schließt sich das Tor und ihn umfängt ungeahnte Schöpfungsstille. Darf er vor dem Weg, der zittern macht, den Vater oder Gott noch einmal sehen, Melchisedeks Segenshände spüren? Wird der Schöpfer sein Geschöpf umfangen, damit ihm kein Leid geschieht und Ur nicht abermals ein Kind verliert? Ach, das aus dem Fall entstandene Gesetz ist unerbittlich. Daher muss er äußerlich im Vorraum bleiben, vor dem streng geschlossenen Vorhang. Doch sein Geist erlebt in Wirklichkeit Urs Offenbarung. Der Fürst kniet vor dem Herd, auf dem das reine Kreuz leuchtet im Ursonnenlicht. Die Opferschale schwingt, Weihrauch steigt auf und Ur, sein Ur, sitzt auf dem erhabenen Stuhl, umgeben von den 7 Fackeln. Aufgedeckt ist der kostbar weiße Raumteppich. Alle Zeichen im Gefunkel ihres Silbers und Goldes sind bestrahlt vom Schein des Feuers auf silbernem Teller. Endlose Scharen stehen im Allerheiligsten. Die Wächter ernsten Angesichts an den 4 Ecken des Herdes. Raphael neigt sein Haupt bis zum Boden, den er erkennt. Wie es sein Geist erlebt, so wird es wieder aufgetan, wenn die Liebe den großen Sieg errungen hat. Er weiß nicht, dass schon sein Weg für das Licht aus Gottes Liebe eine Mittler-Offenbarung bringen kann. Raphael fühlt eine Hand auf seinem Haupte ruhen, gibt aber seiner Sehnsucht keinen Zügel frei, um zu sehen, was die Vorerlösungszeit verhüllt. Doch, o Seligkeit, o Jubel, er ist mit Ur verbunden. Nochmals öffnet sich die Pforte und Agraleia kommt herein, geleitet von Uraniel und Michael, ihnen folgend alle Fürstenpaare. Alsbald zeigt sich die weiße Wolke und sie hören, höchst beseligt, Gottes Wort. Fürsten meines Reiches, nun ich euch jetzt zu mir berufen habe, beginnt jene lange Zeitperiode, die vieles in das Dunkel der Materie hüllt. Ihr habt die Offenbarung über Urnächte gehört und erkennt. Das heilige Dunkel meiner Nächte liegt über allem Werk. Da ruht es in meines Urseins unmessbarer Tiefe, und kein Kind ergründet jemals diesen Born. Ihr tragt hierzu auch kein Verlangen. Die Tiefe ist die heilige Frucht, die ich mir selber vorbehalte. Mit nichts ist dieses Dunkel zu vergleichen, am wenigsten mit des Falles Finsternis. Denn in meinem hehren Dunkel, wie in meinem Herzen, pulsiert höchstes Leben, wie es kein Tag ganz empfangen kann.